Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinanderleben in Mölln. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei unserer Sendung Selbstverständlich Politik. Das Thema unserer heutigen Sendung lautet Völkische Landnahme, eine unterschätzte Gefahr. Und unsere Interviewpartnerin ist die Journalistin Andrea Röpke. Ich freue mich, dass Sie bei uns im Studio sind. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, moin.
Wir gestalten ja solch eine Sendung immer, dass wir am Anfang versuchen, auch so für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit der Thematik nicht so genau Bescheid wissen, so überhaupt das Feld erstmal so ein bisschen auszuleuchten und zu erklären, worum es sich eigentlich handelt. Und wenn wir natürlich über völkische Landnahme reden, über völkische Bewegung reden, dann müssen wir vielleicht ja erstmal fragen, was verstehen wir eigentlich oder was verstehen Sie auch in Ihrer Recherche unter völkischen Bewegungen? Was sind das für Menschen?
Ja, zunächst einmal, Völkische sind ein Teil des Rechtsextremismus und Völkische definieren das Volk als rassisch bestimmt, bedingt. Also die reden nicht vom Staatsvolk, wie es im Grundgesetz zum Beispiel heißt, sondern tatsächlich haben sie einen Abstammungsbegriff. Und die völkischen Bewegungen, vor allen Dingen entstanden, formiert haben sie sich Ende des 19. Jahrhunderts. Die zeichnen sich, so heterogen sie waren, es gab unzählige Gruppierungen, auch die Jugendbewegung kam dazu Ende des 19. Jahrhunderts. Sie haben eins gemeinsam gehabt, dass sie alle diesen völkischen Begriff auf die Fahnen geschrieben haben und eigentlich als Ziel hatten, eine homogene Volksgemeinschaft zu gründen. Das heißt, sie wollten definieren, wer zum deutschen Volk dazugehört. Also natürlich, die Juden und Jüdinnen wurden nicht dazu gezählt und alle möglichen anderen auch nicht. Das heißt, dieser Begriff Volksgemeinschaft ist bis heute einer der hochbelastetsten Begriffe überhaupt. Und völkisch und auch die völkischen Bewegungen waren alles andere als reformistisch oder modern, antimodern und vor allen Dingen auch anti-emanzipatorisch. Und wenn sich daran angelehnt wird, an die völkische Bewegung, oder auch an den Begriff völkisch, dann ist das eine durch und durch antidemokratische Definition.
Wenn wir jetzt auf diesen Begriff Bewegung einmal kommen und dann vielleicht auch erst noch mal ein bisschen in die Historie schauen, was hat denn damals diese Bewegung ausgemacht? Also sind die in eine Parteigründung gegangen oder haben sie Gruppierungen gebildet oder was war so ihre Ausprägung?
Ich glaube, im Deutschen Kaiserreich wollten sie sich vor allen Dingen als Deutsche finden. Das war so eine Art Gegen- und Suchbewegung, auch was Identität anging, aber vor allen Dingen auch gegen die Moderne, gegen die Industrialisierung. Wir würden heute sagen, gegen die Globalisierung, also gegen den Internationalismus. Da haben sie versucht, den Begriff Heimat wieder zu besetzen. Und vor allen Dingen, sie wollten so eine deutsche Elite schaffen. Das ist bis heute eigentlich so, dass die Völkischen sich als Elite definieren. Sie sind sehr akademisch geprägt und sie haben vor allen Dingen auch die Aufklärung abgelehnt Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, sie haben im Grunde genommen nach außen eine Wirkung gehabt oder einen Anschein gehabt, als wenn sie eine alternative Bewegung waren, was sie durchaus waren, aber sie waren immer auch antisemitisch und nationalistisch und vor allen Dingen auch wehrhaft besetzt. Sie waren auch die Ersten, die freudestrahlend in den Ersten Weltkrieg zogen. Also eine hochbelastete, aber auch eine ganz, ganz spannende heterogene Struktur des Ende des 19. Jahrhunderts und die sich dann natürlich nach dem Ersten Weltkrieg wieder formiert hat und deren Politik, die völkische Ideologie und Lebensweise hat wirklich dann auch den Nationalsozialisten Vorschub geleistet und war einfach auch ein Lieferant für die Nationalsozialisten.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, welche Bedeutung die völkische Bewegung dann in der Historie erzeugen konnte. Aber das sagten Sie ja gerade schon, also sehr, sehr einflussreich dann auch im Nationalsozialismus und in der nationalsozialistischen Ideologie.
Ja, sie haben sich selber eher schon am Rand begriffen. Sie wollten natürlich so eine Form von Aussteigertum auch vermitteln. Zurück zur Natur, FKK, Lebensreform, Bildungsreform. Einfach eine ganze neue Lebenswelt, Bildungswelt sollte geprägt werden. Aber dabei kam der große Teil der völkischen Bewegung natürlich aus dem Bürgertum, die sich das leisten konnten. Die haben sich dann die Anwesen gekauft und zurück zur Scholle nach dem Motto. Und das fanden natürlich auch Nationalsozialisten der ersten Stunde toll. Walter Darré oder Heinrich Himmler. Also personell als auch ideologisch hat diese völkische Ideologie wirklich einen ganz, ganz starken Einfluss gehabt, weil sie eben das Elitäre, diese Volksgemeinschaft oben auf den Fahnen geschrieben hatte und weil sie vor allen Dingen der Antisemitismus, da haben sie vorgelebt, vorgedacht. Und die Nationalsozialisten haben es dankbar angenommen und haben dann Verheerendes damit angefangen.
Haben sich dann so die Mitglieder der völkischen Bewegung vom Nationalsozialismus auch vereinnahmen lassen oder sind sie am Rande geblieben?
Naja, sie hatten zunächst schon eine kritische Stellung gegenüber den Nationalsozialisten, eben aus ihrem elitären Habitus heraus. Aber sie haben sich nach und nach, wie man auch zum Beispiel beim Bund ATAM, dem historischen Vorläufer der heutigen Atamanen, da haben sie sich natürlich dann doch vereinnahmen lassen. Man hat gerne letztendlich vereinzelt oder auch gar nicht vereinzelt, aber auch Bünde wie der Bund für Gotterkenntnis Ludendorff, die haben dann durchaus auch Positionen und Karrieren gemacht im Nationalsozialismus.
Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff Atamanen benutzt, auch in Bezug auf etwas, was zur Zeit des Nationalsozialismus schon gab. Das heißt, es gab also auch nach dem Ende des Dritten Reiches eine Kontinuität völkischer Bewegungen. Die sind da nicht mit verschwunden.
Genau, es hat mehrere Kontinuitäten gegeben. Also zum Beispiel der Bund ATAM hat sich gespalten in den 1920er Jahren, hat dann den Nationalsozialismus in verschiedenster Weise überlebt. Teilweise haben sie sich eben angedient, teilweise sogar Karriere gemacht. Dann ist man stillschweigend so ein bisschen auf den Schollen, vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern. Er hat den Kopf eingezogen, ist in der Deckung verschwunden und hat dann sogar auch die DDR-Zeit überstanden. Das heißt, viele Höfe in den Bereichen um Güstrow herum, in Koppelow-Klaber und so weiter, haben diese ganzen Jahrzehnte überstanden. Und bis dann in den 90er Jahren Rechtsextreme aus dem Westen beschlossen haben, diesen Bund ATAM wieder aufleben zu lassen, dann ist das Ganze wieder als rechtes Siedlungsprojekt bis heute aktiv geworden. Aber andere Bünde haben es auch überstanden. Also auch die Ludendorffer haben es überstanden. Die Artgemeinschaft, germanische Glaubensgemeinschaft, ist in den 50er Jahren entstanden. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, die rechten Bünde. Die bündische Welt, die sogenannte Wandervogelbewegung, hat sich schnell wieder formiert und ist natürlich auch in Deckung gegangen, hat sehr im Verborgenen agiert. Die haben sehr stark unter dem Deckmantel Brauchtum agiert.
Sind da auch so Studentenbünde mit einbezogen?
Ja, natürlich, klar. Die rechten Burschenschaften auch, klar, diese Tradition ist natürlich dann auch wieder aufgenommen worden. Man hat das aber sehr stark eben auch versucht, so unter dem Label Heimatbund, Umbenennung oder einer anderen Kodierung, Firmierung, hat man das Ganze aufgebaut. Aber die haben sich ja als Elite verstanden, als deutsche Elite. Und nach 1945 mussten sie ja wieder wer sein. Das heißt, man hat sich im Verborgenen meist in ländlichen Regionen auf den eigenen Schollen getroffen, halt hat Kultur, Brauchtum gepflegt und so nach und nach sind dann die Bünde, auch die Burschenschaften und so weiter, alle wieder entstanden.
Warum sind Sie nicht in der Bundesrepublik, in der jungen Bundesrepublik, wenn Sie sich als Elite verstehen, in verantwortliche Positionen gekommen oder haben versucht, verantwortliche Positionen zu erreichen? Weil gerade wenn sich ein Staatsgebilde neu gründet, dann habe ich ja vielleicht auch die Möglichkeit, gerade wenn ich so ein elitäres Verständnis habe, da ja auch mehr zu verändern, als mich jetzt sozusagen wieder auf eine Scholle zurückzuziehen und jetzt erstmal so ein bisschen den Kopf einzuziehen, um erstmal zu schauen, was vielleicht irgendwann mal möglich wird.
Naja, ich denke, in den 50er Jahren waren sie wahrscheinlich weitaus zu belastet. Aber es haben ja in den letzten Jahrzehnten viele aus dieser völkischen und rechtsbündischen Welt, Lebenswelt, aus diesem ideologischen Bereich durchaus Karriere gemacht. Also wir haben ja nicht ohne Grund bei Razzien und dem Ausheben von Untergrundgruppen bis ins Bundesverteidigungsministerium völkische oder rechtsbündische oder rechte Burschenschafter. Gerade zum Beispiel das Verteidigungsministerium ist ja mit starker Unterstützung und oder aufgebaut worden aus diesen Spektren. Also es ist eine akademisch geprägte Szenerie des Rechtsextremismus und die haben Karriere gemacht. Also die sind an wesentlichen Punkten wiederzufinden. Das Schlimme ist eben, und deshalb haben wir den Titel auch so genannt, die völkische Landnahme, sei es jetzt durch sogenannte völkische SiedlerInnen, aber vor allen Dingen auch durch die völkische Erlebniswelt und auch die Ideologie, ist eben viel zu wenig thematisiert worden. Es zieht sich über die Jahrzehnte, dass es kaum bekannt wurde und vor allen Dingen kaum bekannt ist und vor allen Dingen, sie wurden ja gar nicht enttarnt. Und von daher ist es ja vielen so möglich gewesen, in allen Formen der Gesellschaft Karriere zu machen.
Wenn wir jetzt auf die Gegenwart schauen und die völkische Bewegung so ein bisschen ausleuchten, was sind so aus Ihrer Sicht so die Ausprägungen, die häufigsten Akteursformen, mit denen wir es jetzt in der Gegenwart zu tun haben?
Also es ist immer tatsächlich Recherchen geschuldet. Also wir haben noch gar keinen völligen Überblick, was die völkische Erlebniswelt oder diese völkischen Strukturen in der Bundesrepublik überhaupt betrifft. Das heißt, dort, wo recherchiert wird, dort, wo es engagierte Antifaschistinnen, wo es engagierte Menschen gibt, Journalistinnen und so weiter, dort wissen wir etwas über die Strukturen. Und da haben wir so ein Bild, dass vor allen Dingen auch die rechtsextremen Jugendbünde sehr aktiv sind. Also da gibt es unzählige Beispiele, da wird Jugendarbeit betrieben, entsprechend der völkischen Ideologie, vom Bund für Gott Erkenntnis Ludendorff hier mit ganz starkem Schwerpunkt in Schleswig-Holstein, über den Freibund, über den Sturmvogel Deutscher Jugendbund, die Viking-Jugend war 42 Jahre lang sehr aktiv, aber auch unauffälligeren Strukturen wie den fahrenden Gesellen oder dem Deutsch-Mädelwanderbund hin zu den rechten Burschenschaften. Eine weitere Ausprägung sind die kulturellen Vereine und Organisationsstrukturen. Das geht von der Gesellschaft für freie Publizistik, einer der größten rechtsextremen Kulturorganisationen, über die Huttengesellschaft hin zu Brauchtums- und Volkstanz-Events. Und das Spannende ist, dass wir gerade jetzt in unserer digitalen Welt ganz viele InfluencerInnen, BloggerInnen von rechts erleben, die aus diesen völkischen Strukturen kommen. Auch gerade hier in Schleswig-Holstein gibt es da einige, die wirklich sozialisiert wurden in sogenannten völkischen Sippenverbänden in diesen Familien.
Was ja ein bisschen paradox klingt, wenn man jetzt so ein bisschen sich damit befasst und auch weiß, wie stark dort diese Brauchtumspflege, Traditionspflege ist, und dann werden sie immer Blogger, also ganz modern.
Ja. Also sie wissen die sozialen Medien schon sehr stark für sich zu nutzen. Das ist die Chance gewesen, der rechtsextreme Anführer Jürgen Rieger, der 2009 schon verstorben ist, der hat schon früh gesagt, was wir brauchen, sind eigene Medien. Und das Internet mit seiner Vielfältigkeit und seinen Deckungsmöglichkeiten und vor allen Dingen den ganzen sozialen Foren und Spektren und Chats und gerade Telegram, das bietet ihnen solche Möglichkeiten, an Sympathisantinnen, an Interessentinnen heranzukommen, wie wir es gar nicht geahnt hätten. Und jetzt gerade durch die Pandemie hat sich das natürlich noch radikalisiert und noch extremer geworden. Das heißt, diese völkische Szene fühlt sich gerade sehr stark im Aufwind. Sie werden selbstbewusster und deshalb eben auch dieses Selbstbewusstsein von jungen Leuten dieser rechtsextremen Szene eben auch durchaus nach außen zu gehen, sich zu zeigen.
Sind in dieser völkischen Bewegung auch so diese rechten Esoterikgruppen zuzuordnen, Reichsbürger vielleicht auch, oder sind das andere Ausprägungen?
Also der Reichsgedanke, die Reichsideologie hat ja im Völkischen immer eine wichtige Rolle gespielt. Das ist heute auch noch so. Die jungen Leute, die jungen Menschen in diesen Sippenverbänden, in diesen Familienverbänden, die wachsen damit auf, die Demokratie abzulehnen. Die wachsen damit auf, Emanzipation, liberale Gesellschaft abzulehnen und tatsächlich das Deutsche Reich wieder zu vergöttern, positiv zu besetzen. Björn Höcke hatte ja gesagt, wir brauchen keine Mahnmäler, sondern Denkmäler. Und Gauland hat von 12 Jahren Fliegenschiss geredet. Das haben diese Menschen aus den völkischen Familien verinnerlicht. Das heißt, die völkische Szene besetzt den Reichsgedanken sowieso schon sehr lange positiv. Die Kinder und Kindeskinder wachsen damit auf, dass das Deutsche Reich natürlich viel heilsbringender ist als die Demokratie. Dass sie sind autoritätshörig, sind dem Huldigen, dem Führertum. Und jetzt durch die Pandemie ist es natürlich, dass der Einfluss auch über die sozialen Medien der völkischen, aber auch der Reichsideologen wächst. sich weiter ausprägt. Wir waren als Journalistin total verwundert, ehrlich gesagt. Wir sind noch ein bisschen überrumpelt gewesen ab 2020, als die ersten großen Querdenken-Demonstrationen in Berlin waren, als nicht nur die ReichsbürgerInnen vom Bundestag demonstrierten, aber ganz einhellig mit der esoterischen, mit der spirituellen, mit der Corona-leugnenden, verschwörungsideologischen Szene und mittendrin die völkischen. Also diese Szene hat sich schon längst vermischt. Sie zieht tatsächlich Feindbilder daraus, die Verschwörungsideologien, und geht zusammen. Ja. Und das macht es umso gefährlicher, weil gerade die völkische Szene sind 150-prozentige, was die Politik und den Fanatismus angeht. Und da beobachten wir auch in Richtung Reichsbürgerszene, in Richtung spiritueller, rechtsesoterischer Szene sehr starker Einfluss genommen.
Gibt es da so im Bundesgebiet so eine räumliche Verteilung, wo man sagt, also da sind so richtig Schwerpunkte völkischer Bewegungen?
Naja, wenn wir von völkischen, sogenannten völkischen SiedlerInnen sprechen, dieses Schlagwort, wo wir tatsächlich eben dieses Umsetzen, dieses Ansiedeln zurück zur deutschen Scholle beobachten können nach 45, dann gibt es schon einige Schwerpunktbereiche, wie zum Beispiel in der Lüneburger Heide, aber auch in Schleswig-Holstein, im Bereich Nordfriesland zum Beispiel, oder eben auch im Allgäu, in Hessen, und jetzt nach 89, 90 natürlich ganz stark sind sie nach Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen überhaupt in die neuen Bundesländer gezogen, weil dort gemeinsam angesiedelt werden konnte, Immobilien günstig waren, wenig politische GegnerInnen und so weiter. Das war natürlich sehr reizvoll. Aber man muss auch dazu sagen, dass wir einfach in bestimmten Regionen gar nicht recherchiert haben. Wir merken das gerade ganz massiv im Bereich Baden-Württemberg. Wenn man dort erstmal anfängt zu graben und zu schauen, im Bereich Hohenlohe zum Beispiel, dann entpuppt sich das doch als sehr stark schon besiedelt durch die Völkischen. Und die sind einfach schon so stark etabliert und eingesickert in die wohlsituierte, akademisch geprägte Gesellschaft dort, dass da auch gar nicht so sehr Informationen an uns, zu uns vordringen.
Aber es ist erstmal ein Kennzeichen, dass jetzt diese völkischen Siedler ganz klar den ländlichen Raum aufsuchen. Sie sind sicherlich keine Gruppe in der Urbanität.
Aus ihrem Selbstverständnis und ihrem historischen Verständnis heraus sind die Völkischen natürlich sehr stark orientiert an einem ländlichen Leben. Man will Selbstversorgerhöfe am besten betreiben. Man will vor allen Dingen sich sehr stark den staatlichen Doktrinen entziehen. Das heißt sogar, was Bildung angeht, was überhaupt Lebensweisen angeht. Man versucht sich wirklich eigene Homebases zu schaffen, wo man unbeobachtet ist. Und da bietet sich natürlich die ländliche Region weitaus mehr an. Aber wir haben jetzt in den letzten Jahren bemerkt, dass zum Beispiel auch im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen ist eine große Familienverbände und auch rechte Strukturen von den rechten Jugendbünden bis hin zu in den rechtsesoterischen Bereich es ganz, ganz viele Strukturen gibt. Klar, sie bevorzugen natürlich das Leben auf dem Lande aus ihrem historischen und selbstverständlichen Anspruch heraus.
Und der Grund, warum wir jetzt in der Zivilgesellschaft das vielleicht noch weniger wahrnehmen als jetzt Journalisten, die wirklich gezielt recherchieren, ist dann auch, weil völkische Siedlerbewegungen die Öffentlichkeit per se erst einmal meiden. Sie treten nicht so auf, wie man das klassisch von Kameradschaften kennt, die dann auch sich mal in der Öffentlichkeit zeigen wollen, die in der Öffentlichkeit auch ihren Machtanspruch, dem Vermeintlichen, auch mal darstellen wollen, wie es ja, ich sag mal so, vor 10 Jahren ja noch gang und gäbe war.
Naja, man sieht sie schon, man muss sie nur erkennen. Also das ist das Wichtige. Also das heißt, sie waren eigentlich bei vielen Demonstrationen, zum Beispiel in Wunsiedel zum Tod von Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess dabei. Sie waren in Dresden bei den großen Nazi-Aufmärschen von 2006 bis 2011 immer dabei, in einer großen Gruppe. Bloß sie tragen natürlich ihr Parteibuch, auch wenn sie zum Beispiel der NPD zur NPD tendierten oder jetzt zur AfD, das tragen sie nicht vor sich her. Man sieht sie, man erkennt sie eher an der zünftigen Kleidung, an der altmodischen Erscheinungsbild. Es ist tatsächlich so, dass die Frauen auch in der Öffentlichkeit bei Demonstrationen eher lange Röcke tragen, Zöpfe. Man hat die eigentlich einfach nicht einer Gruppe zuordnen können. Und die Verfassungsschutzbehörden in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, die haben sie bis heute nicht vernünftig auf dem Schirm. Erst durch die Alternative für Deutschland, die AfD, und deren ganz krassen völkischen Charakter bedingt eben oder bestimmt auch durch Björn Höcke und Co. ist dieses Völkische überhaupt ins Visier geraten der staatlichen Behörden. Aber gewarnt wird vor diesen Strukturen insgesamt eigentlich gar nicht.
Aber ist der Staat nicht ein Stück weit vorgewarnt doch? Weil es sind ja durchaus so Strukturen, die Sie eben ja auch beschrieben haben, so wie die Wikingjugend oder HDJ damals. Die sind ja verboten worden. Da ist ja der Staat irgendwann doch aufmerksam geworden. Aber es ist dann offensichtlich nicht genug. Und wenn Sie sagen, da sind wieder ganz viele andere Organisationsformen jetzt in ähnlicher Weise unterwegs, die wahrscheinlich unbehelligt genau das machen, was die Vorgängerorganisationen eh schon gemacht haben, dass das nicht wieder auf den Schirm kommt, das finde ich ein bisschen eigenartig.
Das müssen wir kritisieren, da müssen wir uns mit befassen. Das kann nicht sein, das, was die Innenministerien und vor allen Dingen auch die Geheimdienste da leisten, das ist katastrophal, weil gerade aus dem Völkischen heraus ja auch immer gebombt wurde, auch in der Historie schon, auch in Schleswig-Holstein. Da gab es immer auch Untergrundgruppen, rechte Untergrundgruppen. Es gab immer auch 42 Jahre lang die Wikingjugend, eine paramilitärische Struktur, die Tausende von Kindern gedrillt hat. Und die nach dem Verbot der heimattreuen deutschen Jugend 2009 sind ja die völkischen Aktivistinnen nicht im Nichts verschwunden. Also sie haben weitergemacht, sie machen bis heute weiter. Wir finden diese wirklich durch und durch geschulten den Nachwuchs, die Kindeskinder, auch schon als MitarbeiterInnen wieder bei der AfD jetzt in den Parlamenten. Das heißt also, wir haben also dieses Nicht-Hinschauen, dieses Nicht-Warnen, dieses Verharmlosen im Grunde genommen der Behörden hat dieser Szene ganz klar Vorschub geleistet.
Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Szene insgesamt schauen, welches Gedankengut ist so das Klassische, was in diesen völkischen Köpfen bewegt wird und was dann vielleicht auch Anknüpfungspunkte zu anderen Gruppierungen der Szene hat oder auch sogar darüber hinaus?
Es ist eine schwierige Recherche auch als Journalistin. Also wir haben für unser Buch auch wirklich lange Jahre recherchiert und wir haben auch wahnsinnig Probleme, Klageversuche nach der Veröffentlichung gehabt und vor allen Dingen, wir haben das Problem gehabt, dass keiner von denen mit uns redet. Wir kriegen keine Interviews, die lassen keinen in diese Szene.
Gibt es da Aussteiger?
Ganz wenige. Man ist zu stark eingebunden, auch bei den Frauen. Man hat Kinder und Familien, die ganze Familie, der ganze Freundeskreis. Mir wurde lange gesagt, die sind doch wie Amish People, die wirken doch wie Sekten, lass die doch in Ruhe, die haben doch keinen Einfluss auf unsere Politik. So wurde verharmlost und das ist mitnichten so. Diese Völkischen leben zwar in einer eigenen Welt, die sie sehr stark an den Wochenenden und in den Ferien gestalten, aber was sie wollen, ist das ganze weiße Volk. Sie haben ein arisches Denken. Und das fängt schon bei den Kindern an. Das ist häufig antichristlich auch geprägt, heidnisch. Das heißt schon mit der Geburtsleite für die Kinder. Dann kommt später die Jugendleite, die Eheleite bis zur Todesleite. Wir schreiben so unter dem Motto, von der Wiege bis zur Barre sind sie in dieser fanatischen völkischen Lebenswelt eingebunden. Aber, und da fängt es genau an, sie haben natürlich auch die Aufgabe, gerade so ab dem jugendlichen Alter, diese Ideologie und diese politische Ansicht auch zu streuen, weiterzugeben. Und deshalb finden wir sie heute zum Beispiel auch bei Corona-Protesten als Sprecherin, als Rednerin. Wir erleben sie in vielen aktiven Strukturen auf der Straße, aber immer verdeckt, also mit anderen Namen. Sie zeigen Gesicht, aber geben keinen Namen her. Und diese Einflussnahme, die geht eben darauf zurück, dass diese Kinder schon von Anfang an bestärkt werden durch ihre Familien, durch ihre Bünde, dass sie zur weißen deutschen arischen Elite gehören. Und die werden abgehärtet. Von ihnen wird Opferbereitschaft verlangt. Das wird ihnen in den Jugendlagern beigebracht, die überall stattfinden. Wir haben 2022 wieder mehrere rechtsextreme Jugendlager beobachten können, die nicht aufgelöst wurden. So lassen wir zu, dass eine Art von Kindeswohlgefährdung, Jugendgefährdung stattfindet, weil diese Kinder mit einem Fanatismus aufwachsen, den sie dann später auch nach außen tragen.
Also ganz klar, Gedankengut antidemokratisch.
Ganz klar.
Antiliberal, rassistisch, ganz klar nationalistisch und Hat sich der Antisemitismus dort auch erhalten? Sind Sie auch ein Hort, wo Antisemitismus weiter lebt und gepflegt wird?
Ja, natürlich. Der Antisemitismus ist zentrales Element der Politik dieser Szene, ganz klar. Aber zum Beispiel den Rassismus, den können Sie ganz gut verbergen. Gerade die rechten Bünde, denen gelingt es. Also weil man verlangt von diesen Jungen, die tarnen sich gerne unter dem Begriff Wandervögel, dass sie in die Welt hinausziehen. Nicht selten reisen sie bis nach Nepal, auf Fahrten, wie sie das nennen. Man muss davon zu sagen, also das hat nichts mit Pfadfindertum zu tun. Wir reden jetzt von radikalen rechten Bünden. Das heißt also, eigentlich haben sie schon eine gewisse Weltgewandtheit. Sie machen ja auch Karriere in einer offenen Welt, obwohl sie die Globalisierung, die Emanzipation, auch den Gleichheitsgedanken der Menschen völlig ablehnen. Das heißt, sie lernen zu funktionieren in einer Welt und dann aber ganz klar nach innen zu definieren, wie sie sich diese homogene Volksgemeinschaft vorstellen und wie die wollen sie auch erreichen. Die völkische Szene ist eine Szene, die so weit geht, dass sie auch den Umsturz will. Die wollen nicht mehr mit harmlosen demokratischen Mitteln erreichen, dass die Demokratie ein Ende findet, sondern da geht es eben bis zur Radikalität. Und das findet man ganz gut auch in den Aussagen von Björn Höcke bestätigt.
Sind Sie dann auch zu Hause in dieser gesamten Ideologie des Nationalsozialismus oder ist das wieder etwas, was Sie weniger bewegen?
Also diese Szene ist durchaus heterogen. Man findet nicht überall die gleichen Bilder. Es gibt Familien, wo das krass abgeht, sehr autoritär, wo die Kinder abgehärtet werden, wo die Mädchen und Jungen nach dem biologistischen Prinzip völlig unterschiedlich abgeschieden voneinander aufwachsen. Man versucht, die Kinder gar nicht erst in staatliche Schulen zu schicken, sondern möglichst viel Einfluss auf die Kinder zu behalten. Aber es gibt auch weltgewandtere, offenere völkische Familienstrukturen, wo die Kinder viel besser lernen, glatt mit der modernen Welt auch umzugehen. Also sie haben Gelegenheiten, über die Universitäten, über die Burschenschaftshäuser, über das Musikalische, gerade was Volkstanz, Volksmusik. Sie spielen nicht selten 2, 3 Instrumente, machen Karriere im Musikalischen. Und da docken sie natürlich auch immer wieder an die Gesellschaft an. Das heißt, also wir müssen uns wirklich eine sehr wandelfähige, gewandte, aber fanatische rechtsextreme Struktur vorstellen, in der die jungen Menschen, obwohl sie autoritär erzogen werden, schon verstehen, nach außen hin zu funktionieren.
Wie ist dort beispielsweise jetzt auch die Rolle der Frau? Sind das ganz klassische Bilder, traditionelle Bilder, die dort auch anerzogen werden? Also Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass Emanzipation erstmal komplett abgelehnt wird.
Absolut. Also Feminismus und Emanzipation sind Feindbilder. Sie versuchen das im Gegenteil, gerade mit ihren Bloggerinnen und mit ihren Versuchen, sich auch bei YouTube und so weiter durchzusetzen. Es gibt so Protagonistinnen, auch aus Schleswig-Holstein, Diana Norden oder auch viele andere, die dann versuchen, radikal feminin durchzusetzen. Sie versuchen, den Begriff des Feminismus zu besetzen mit feminin, Weiblichkeit und versuchen dann das biologistische Weltbild, also die klassische Rollen, Zuteilung, Frauen haben die Mutterrolle zu vertreten, sich auf die Familie zu besinnen, der Mann ist der Hüter der Scholle und diese Position wirklich auch in dieser modernen Gesellschaft zu streuen. Und das Erschreckende ist, dass diese Positionen, gerade die über die Frauen vermittelt werden, sei es auch über die sogenannte identitäre Bewegung und deren kleinen Frauengruppen, kommt eigentlich dieser Versuch, das biologistische Weltbild und die Rollenzuteilung der Frau wieder rückwärtsgewandt, reaktionär zu besetzen, erschreckend gut an.
Jetzt innerhalb der rechtsextremen Szene, welche Bedeutung, welche Rolle haben dort diese Völkischen?
Ich glaube, sie haben lange eine sehr starke Rolle im Hintergrund gespielt. Das heißt, sie haben Positionen, Ideologien vorangetrieben, sie haben Strukturen mit aufgebaut, gerade was auch die Reichsideologie angeht. Da sehen wir solche Protagonistinnen wie Ursula Haverberg, Rigolf Hennig, Holocaust-Leugner durch und durch, die diese Reichsideologie bis hin zur Staatengründung und so weiter vorangetrieben haben, die eigentlich die Vordenker in dieser sogenannten Reichsbürgerszene sind, haben die Völkischen im Hintergrund sehr starken Einfluss gehabt. Mittlerweile glaube ich, dass sie auch im Vordergrund Einfluss haben, weil eben solche AfD-PolitikerInnen wie Björn Höcke und viele andere sich ganz klar dort verorten und auch überhaupt keine Abgrenzung mehr betreiben.
Wenn Sie sagen, dass Sie eine neue Staatlichkeit anstreben, wäre das dann wieder ein Führerstaat oder ist es aus Ihrer Sicht etwas anderes, was Sie dann installieren wollen?
Wir gehen davon aus, dass Sie auf jeden Fall einen autoritären Staat herbeisehen. Das heißt, einen Staat nach dem Muster des Deutschen Reiches. Sie wollen die Geschichte verändern. Sie wollen, dass ein autoritäres Regime positiv erscheinen lassen. Aber ob es dann nach dem Führerprinzip aufgebaut wird, das ist noch unklar. Ich denke noch, da gibt es heterogene Vorstellungen. Und vor allen Dingen, das tragen Sie ja nicht nach außen. Gerade diese Geschichten, also auch Umsturzpläne, was auch, Sie reden nur immer von Neugründung, neuer Ordnung, die entstehen soll nach Ihrem Muster. Sie lehnen sich gerade sehr stark an Russland an. Also gerade in der völkischen Szene, wie auch in der rechtsesoterischen verschwörungsideologischen Szene hat Putin und Russland haben geradezu einen heilsbringerischen Charakter. Aber auch bei Trump hat man es ganz gut gesehen, dass sie diesen Staatenführer durchaus herbeisehen.
Wenn diese Szene sich so außerhalb des Radars, wenn ich das mal so einfach beschreibe jetzt, halten möchte. Es gibt ja doch immer wieder Anknüpfungspunkte an den bestehenden Staat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass Kinder aus solchen Sippenstrukturen ja dann doch in Schulen gehen. Da treffen sie dann auf den Staat und treffen sicherlich auf eine andere Wertevermittlung, die sich auf unser Grundgesetz bezieht. Wie gehen die damit um? Lernen die damit umzugehen schon?
Ja, genau. Das konnte man auch ganz gut analysieren und recherchieren durch die Schriften, die von rechten Bünden, auch verbotenen Bünden wie der Heimattreuen Deutschen Jugend. Daraus konnte man erkennen, dass diese Kinder wirklich bis zu einem gewissen Alter genötigt werden, zu funktionieren in zwei Welten. Das heißt, das ist für Kinder ein wahnsinniger Spagat mit den Feindbildern und der fanatischen Politik zu Hause und in den rechten Bünden aufzuwachsen und dann in dieser modernen, globalisierten, aber auch humanistischen Welt zu agieren. Aber immer auch mit dem Gedanken, dass sie irgendwann das auch besetzen müssen und nicht rüber driften dürfen. Also das ist natürlich in keinster Weise gewollt, aber die funktionieren schon. Und das muss für auch gerade für Kinder muss eine wahnsinnige Belastung sein, in so einer Lebenswelt aufzuwachsen, weil sie auch völlig kontrolliert werden, auch kaum Chancen haben, wirklich auch gerade die Mädchen etwas anderes kennenzulernen. Also ich glaube, auch da ist ein Versagen der Behörden durchaus erkennbar, gerade auch im Jugendbereich. Da wurde sich sehr stark fokussiert auf die Gefahr durch den Islamismus. Aber was den Rechtsextremismus und speziell den völkischen Fanatismus angeht, da haben wir ganz großen Nachholbedarf.
Ist denn so bei den Recherchen auch mal so offenbar geworden, dass man zum Beispiel in den Schulen selbst dies entdeckt, dass es dort so Strukturen gibt, dass das vielleicht Lehrern auffällt, die sagen, also irgendwas ist da eigenartig jetzt mit den Kindern, irgendwie auch mit den Eltern. Und selbst wenn sowas festgestellt wird, hat sowas Konsequenz? Ich meine, ich frage natürlich deswegen, alle, die hier in Schleswig-Holstein Zeitung lesen, wissen natürlich, dass gerade so ein Fall hier durch die Presse geht, wo dann Kinder sogar einfach der Schulpflicht entzogen worden von den Eltern und das wohl auch über Jahre so durchgesetzt wird. Egal, was Staat probiert mit Bußgeldern oder was auch immer und Staat reagiert dann vielleicht ab dem Punkt X auch gar nicht mehr darauf.
Ja klar, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Also gerade die Völkischen haben von Anfang an, die ganzen Tausenden von Mitgliedern dieser Familien haben das staatliche Bildungssystem abgelehnt und haben natürlich weitestgehend versucht, Kinder in kleinen Schulen, in denen sie die Eltern viel Mitspracherecht haben, unterzubringen. Sie haben immer wieder versucht, Homeschooling durchzusetzen. Sie haben versucht, weitestgehend wirklich den staatlichen Einfluss zurückzudrängen. Und dann kommt die zweite Komponente dazu, dass natürlich auch gerade viele Frauen aus den völkischen Strukturen in die ihrem biologistischen Weltbild entsprechend in die pädagogischen Berufe gegangen sind. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele rechte Pädagoginnen auch. Und das Markante war, dass mit unserem Buch 2019, als wir es veröffentlicht haben, dass wir seither wirklich, also da fingen die Meldungen an, die Rückmeldungen an. Und wir bemerkt haben, Rechtsextreme sind schon längst dabei, ihren Einfluss auf Schulen und Kindergärten auszuweiten, sei es durch eigene Pädagoginnen oder auch als Eltern. Und jetzt geht es so weit, dass natürlich das Ganze gesprengt wird durch die Pandemie, weil diese völkische Vorreiterrolle jetzt auch von ganz anderen, viel größeren Teilen der Gesellschaft, die eben die Corona-Pandemie leugnen, die durch den von Impfzwang reden, den Staat als Terrorstaat bezeichnen, die zu den Querdenken aufmärschen gehen, Reichsbürgerideologien vertreten, die behalten ihre Kinder zu Hause. Und dieser Fall, dass ein Kind hier vier Jahre nicht zur Schule geschickt wurde, ist leider heute, wir haben tausende von Fällen in der Bundesrepublik, wir haben illegale Schulen, die hochgenommen wurden, in Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel. Und wir haben vor allen Dingen wirklich Strafbefehle ohne Ende gegen Eltern, weil sie ihre Kinder einfach völlig von den Schulen fernhalten. Und wir haben da auch eine gewisse Arglosigkeit, vielleicht auch Verharmlosung und auch vielleicht eine gewisse Hilflosigkeit der Behörden, die da nicht richtig wissen, was sie tun sollen. Mittlerweile ist es, glaube ich, bei den Kultus- und Bildungsministerien angekommen. Und das Schlimme ist, das geht sogar noch einen Schritt weiter, sie verweigern nicht nur den Kindern die Schule und damit auch einen Zugang zu unserer Gesellschaft, sondern sie arbeiten gerade an Tarnvereinen, Bildungs- und Schulvereinen, um wirklich eigene Schulen aufzubauen. Gerade
was ja möglich ist, man hat ja das Recht, eine freie Schule zu gründen.
Ja, es gibt einen Schulgebäudezwang bei uns, es gibt die Schulpflicht, aber verbunden auch mit einem Schulgebäudezwang. Homeschooling ist in Deutschland nicht erlaubt, anders als in Österreich. Und deshalb orientieren sich gerade auch die Rechten, die sich vom Bildungssystem, von unserem Bildungssystem völlig verabschieden wollen, die einen ganz eigenen Deutsch-Geschichtsunterricht prägen wollen und so weiter, orientieren sich sehr stark an Österreich. Sei es über den Versuch, Freilerner-Initiativen zu etablieren oder eben mit Vereinen sogar kleine Schulen zu gründen. Und da haben wir auch in Schleswig-Holstein einige Versuche. Und da gibt es Foren im Internet, also gerade bei Telegram, da sind Tausende von vorwiegend auch sehr stark weiblichen Interessentinnen, die da Interesse haben, ihre Kinder zu solchen total unberechenbaren Schulen zu schicken.
Das heißt, da müssen die Schulämter eigentlich auch selbst gut geschult sein, ein Auge für haben, was da so sich entsteht und entwickelt. Weil letztendlich sind ja alle Schulen, stehen immer unter der Aufsicht auch von Schulämtern, ob sie nun frei sind oder halt staatlich. Und das heißt, die müssten dann ja auch in den Schulämtern das Wissen haben, um zu erkennen, was sind das eigentlich für Strukturen.
Naja, der Bund der Waldorfschulen und der Bund der Freien Alternativschulen schlagen ja schon lange Alarm. Also die haben ja riesengroße, massenhafte Probleme, gerade durch diese Querdenken-Proteste, durch die verschwörungsideologische Szene. Und die Leute, die da abwandern aus den Alternativschulen, aus den Waldorfschulen, Montessori-Schulen und so weiter, die gehen ja nicht zu staatlichen Schulen, sondern die machen was Eigenes. Und was Eigenes kann bedeuten, für völlig willkürliche Schul- und Kindergarteneinrichtungen, die da entstehen. Und da sind die Ämter natürlich gewarnt, die bekommen das mit. Aber ich glaube, ihnen ist noch nicht klar, in welcher Dimension das Ganze passiert.
Wenn wir jetzt so langsam zum Ende der Sendung nochmal auf die Frage kommen, die sich in dem Titel, in dem Sie das ja alles beschreiben, völkische Landnahme, eine unterschätzte Gefahr widerspiegelt. Welche Gefahr geht für unsere Demokratie von diesen Siedlungsprojekten dann wirklich aus?
Ich glaube, die Siedlungsprojekte sind einfach die deutschen arischen Schollen, die wir ihnen lassen, um wirklich den Nachwuchs zu drillen und Menschen und Ideologie wirklich in unsere Gesellschaft zu etablieren.
Das heißt übersetzt, die Demokratie lässt Räume offen, genau, dass Extremismus sich entwickeln kann.
Ja, genau, dass Rechtsextremismus sich ganz klar etablieren kann. Aber gerade die völkische Ideologie kollidiert so offensichtlich mit unserem Grundgesetz und wir lassen es einfach zu. Und das heißt, deshalb sprechen wir auch von Landnahme, weil es ist tatsächlich eine Landnahme, die weit über diese Schollenbildung, über die Ansiedlungsprojekte hinausgeht, bis in ganz, ganz wichtige Schaltstellen unserer Gesellschaft. Und da müssen wir aufpassen. Das sehen wir an den Untergrundgruppen, die ausgehoben wurden. Da waren durchaus auch wichtige völkische Protagonisten dabei, die das Ganze eben auch vorangetrieben haben. Alles natürlich nicht in Richtung Demokratie, sondern in Richtung Umsturz.
Sind diese Gruppen gewaltbereit?
Ja, natürlich. Wenn wir von Umsturz und von Untergrundgruppen reden, sind sie immer paramilitärisch gewaltbereit. Also gerade in diesen rechten Jugendbünden, von denen wir reden, das fing 7 Jahre nach dem Verbot der Hitlerjugend mit der Wikingjugend an, bis zur heimattreuen deutschen Jugend heute weiter. Die Kinder lernen doch schon, dass ein Bürgerkrieg der Tag X kommt. Wir brauchen da nicht so modern von Preppern zu reden. Die Völkischen, die haben das schon viel länger auf dem Plan, dass tatsächlich hier mit Gewalt eine Auseinandersetzung kommen wird, in welcher Form auch immer, aber mit demokratischen Mitteln die Demokratie zu Fall zu bringen, das haben sie schon längst, davon haben sie sich längst verabschiedet.
Und was kann Zivilgesellschaft tun?
Aufklären.
Aufklären.
Aufklären, vernetzen, nicht wegschauen, immer Informationen holen, immer vernetzen und nicht tolerieren, dass Kinder in so einer eng antidemokratischen Welt aufwachsen müssen.
Vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Interview. Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.